Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht heißt aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Interessante Menschen und brisante Themen. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Siegmund und ich sitze heute in der Landespolizeidirektion Steiermark. Mir gegenüber der neue Leiter der Mordkommission. Heißt es nicht offiziell?
Offiziell heißt es Ermittlungsbereich Leibleben.
Oh, auf das war er die nicht gekommen. Gut, der Leiter Ermittlungsbereich
Leibleben.
Der einzige Grazer Olympiasieger, der seit vielen, vielen Jahren einen Beruf ausübt, der mit seinem Sport sowas von gar nichts zu tun hat. Ich freue mich sehr, dass Harald Winkler heute unser Gast ist. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung und auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen. Und ich freue mich schon auf ein interessantes Gespräch mit dir.
Der Harald hat es gerade angesprochen, wir werden per Du sein. Wir kennen uns seit vielen Jahren, seit etlichen Jahrzehnten, würde ich sagen. Daher sind wir natürlich auch heute per Du. Harry, du bist, wie schon angesprochen, der einzige Grazer Olympiasieger im Viererbob. Weißt du eigentlich, wie viele steirische Olympiasieger das es gibt?
Wenn du mich jetzt schnell fragst, dann muss ich nachdenken. Also es gab vor mir den Manfred Schmidt als Rodler, dann nach mir den Mario Stecher und den Leutzl.
Genau, der
Wolfgang Skispringer Leutzl. Wolfgang Leutzl. Und ich glaube, das war's dann. Mario Stecher ist Doppel-Olympiasieger, hat zweimal Olympiagold gewonnen. Aber das war's dann in der Steiermark.
Ja, ich glaube auch, dass es nicht mehr gibt, weil vor allem, wenn man die Leute fragt, ja, gibt es für die Skifahrer? Kein. Wir haben keinen alpinen Skifahrer, der Olympiasieger ist.
Das Steiermark. Ist richtig, ja.
Und Graz hat keinen anderen Sportler, außer den Harry Winkler. Ich kann mich noch gut erinnern, 1992, Albert Will. Ich weiß es wirklich noch, korrigiere mich, weil es nicht stimmt. Ersten Durchgang war es ja vorn, zweiten Durchgang habt ihr dann irgendein kleines Problem gehabt, dann war es zweiter, im dritten Durchgang habt ihr euch dann wieder an die Spitze gefahren und seid dann im letzten Lauf als Letzte gestartet. Ich weiß das noch, da war ich in Wien in der Redaktion, habe ich gearbeitet und rundherum sind 10, 15 Leute gewesen, wie geschaut. Und der Vorsprung ist immer kleiner geworden, gell? Immer, und zum Schluss war es 200stel vorn und ich habe dort aufgeschrien und da sind nur bei einer gekommen und gesagt, was ist denn los? Ich habe gesagt, Harry Winkler ist Olympiasieger. Also mir hat das schon so richtig getaugt. Wie war denn das für dich? Hast du das noch irgendwo? Das ist jetzt 31 Jahre her. Was ist da, wenn du dran denkst? Wie präsent ist das noch?
Naja, das Rennen ist wirklich wie ein Krimi abgelaufen. Und du hast es ganz richtig noch in Erinnerung und recherchiert. Wir haben nach dem ersten Lauf geführt mit einem Vorsprung von ca. 3/10 Sekunden.
Was ja... Mörder-Vorsprung
was im Opfer natürlich ein sehr großer Vorsprung war. Haben dann im zweiten Lauf leider ein Pech gehabt, da ist der Bob drohte umzukippen. Der Ingo hat einen Schritt zum Schlitten gemacht, um das Umkippen zu verhindern und ist dabei mit seinem Schuh, wir haben so Nagelschuhe gehabt, bei der Kufe angestoßen und hat einen Kratzer quer der Kufe gemacht und das haben wir dann im Nachhinein einmal ausgetestet, wie viel Zeit uns das wirklich gekostet hat und es waren so circa eine halbe Sekunde Zeitverlust auf den ganzen Lauf. Und wir sind dann im zweiten Lauf die 10. beste Laufzeit gefahren, haben aber aufgrund des großen Vorsprungs aus dem ersten Lauf dann nicht so viel Rückstand aufgerissen und haben faktisch dann als Zweiter übernachtet. Und am nächsten Tag, dritter Lauf, die Favoriten waren alle von der Startnummer her in etwa im gleichen Bereich. Der Ingo ist wieder sensationell gefahren.
Ingo Appelt.
Wir haben halt unseren Beitrag am Start dazu geleistet und haben nach dem dritten Lauf wieder die Führung übernommen. Das war 900stel Vorsprung auf den deutschen Wolfgang Hoppe. Und im letzten Lauf ist dann Hoppe wieder Bestzeit gefahren und wir haben mit 700stel Rückstand im vierten Lauf noch 200stel ins Ziel gerettet und sind mit diesem Minimalvorsprung dann letztendlich Olympiasieger geworden. Ja.
Ist das heute noch präsent oder verblasst das? Oder
ist das nicht mehr so? Nein, das ist schon noch präsent, vor allem diese Berg- und Talfahrt an Gefühlen, die man da mitmacht, nämlich der erste Lauf super, Man ist vorne 3 Zehntel. Normal, wenn das Rennen normal abläuft, halten wir im zweiten Durchgang einmal mindestens diesen Vorsprung. Im dritten Durchgang wieder mit unserer Bestzeit. Also realistisch gesehen hätte man das Rennen mit 5 Zehntel Vorsprung gewinnen können. Das ist eine Ewigkeit im Bobfahren. Aber wie gesagt, die Realität hat dann anders ausgeschaut. Aber unterm Strich hat das Schicksal es dann doch wieder gut mit uns gemeint. Und wir haben dann irgendwo natürlich das Glück des Tüchtigen gehabt und haben dann mit diesem Minimalvorsprung gewinnen können.
Das war ja nicht der einzige Titel, den du im Bobsport gewonnen hast. Du warst auch Europameister, Silber und Bronze auch bei der Europameisterschaft und WM Zweiter und Dritter, oder?
Ja, es war so, dass zu damaliger Zeit, also 1992 und das letzte Mal dann 1994 Lillehammer, der olympische Bobbewerb auch als Weltmeisterschaft des internationalen Verbandes gezählt wurde. Das war so auch früher bei den Alpinen. Ich kann mich erinnern, damals der Franz Klammer, als er in Innsbruck Olympiasieger wurde, hatte er auch eine Weltmeisterschaftsmedaille überreicht bekommen von der FIS und war Weltmeister in der Abfahrt. Und genauso ist es bei uns auch gewesen. Wir hatten, bevor wir die olympische Goldmedaille überreicht bekamen, gab es die vom internationalen Verband ausgerichtete Weltmeisterschaftssiegerehrung. Und dort haben wir die Weltmeister-Goldmedaille überreicht bekommen. Und das war für mich dann doch, oder für uns alle, ein sehr, sehr wertvoller Titel, den wir zusätzlich eingefahren sind. Und in meinem Fall eben habe ich jetzt sowohl bei Europameisterschaften als auch bei Weltmeisterschaften von jeder Medaillenfarbe ein Stück. Und dann als Draufgabe noch die olympische Goldmedaille. Also das war schon ganz besonders.
Wo hängen, liegen oder was auch immer die Medaillen heute?
Die Medaillen sind heute bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Im normalen Wohnzimmerschrank hinter Glas. Sind jetzt nicht irgendwie extra besonders hervorgehoben, aber sie stehen dort. Und hin und wieder im Vorbeigehen ab und zu werfe ich einen Blick darauf und habe dann natürlich noch immer eine große Freude, dass ich das erreichen habe dürfen.
Wie bist du zum Bobsport gekommen?
Ich bin über die Leichtathletik zum Bobsport gekommen. Damals war ich neben meinen Sprinter-Tätigkeiten auch Polizeifünfkämpfer. Das war ja eigentlich mein Einstieg in den Leistungssport, als ich zur Gendarmerie kam. 1983, mein Sportlehrer war Nationaltrainer für Polizeifünfkampf in Österreich.
Entschuldigung, nur zu erklären, was ist der Polizeifünfkampf?
Der Polizeifünfkampf besteht aus Schießen, 25 Meter auf die Wendescheibe, dann 300 Meter Schwimmen im Freistil, Kugelstoßen, Weitspringen und dann 3000 Meter Geländelauf. Und das war so ein bisschen meine Grundausbildung eigentlich auch im Leistungssport. Und im Zuge dessen hat sich dann eben herausgestellt, dass ich besonders in der Schnellkraft und in der Schnelligkeit meine Vorzüge habe und bin dann sofort zu einem Leichtathletikverein in Graz, zum USSV damals gegangen. Der legendäre Horst Mandl war mein Trainer und hat mich mehr oder weniger im athletischen Bereich so weiterentwickelt, dass ich Punkt 1 zu damaliger Zeit im Fünfkampf österreichweit mehr oder weniger die unumschränkte Nummer 1 gewesen bin. Und nebenbei, also im Sprint, auch in der Steiermark, ganz vorne gelegen bin, habe dann 25 Jahre lang den steirischen Rekord über 100 und 200 Meter gehalten. Der wurde erst vor 5 oder 6 Jahren, ist er dann gebrochen worden. Und habe mich dann im Jahr 1986 für die Polizeieuropameisterschaften in Spanien qualifiziert, im Fünfkampf. Und da war ein Sprinter mit im Team, der damals 100 und 200 Meter für die Polizei gesprintet ist bei diesen Meisterschaften. Und der war schon Bobfahrer. Und das war der Kurt Teigl, sein Sohn, heute ein Bundesliga-Fußballer, der bei Salzburg gespielt hat, bei aus der Wien, der Georg Teigl. Und der hat mich damals angesprochen und hat gemeint, du aufgrund deiner körperlichen Konstitution, du bist schnell, du bist groß, du bist auch vom Gewicht her passend, weil ich ja doch an die 100 Kilogramm Kampfgewicht mitgebracht habe. Der hat mich dann dem Peter Kinnerst, der leider früh Verstorbene, gebracht. Und das war eigentlich dann mein Einstieg in den Bobsport. Und habe dann bei diesen Schub-Tests, die am Anfang natürlich jeder mal durchmachen muss, schon überzeugende Leistung abgeben können und bin dann eigentlich noch im gleichen Jahr zu meinem ersten Weltcup-Einsatz gekommen. Der Peter Kinnerst, sein Schlitten war aber bereits besetzt mit drei weiteren arrivierten Leichtathleten. Und beim Ingo Appelt hat es einen Platz gegeben. Da war nämlich eine mehr oder weniger Schwachstelle dabei. Und der Nationaltrainer ist sofort zu mir gekommen und hat gesagt, bei der Weltmeisterschaft will er mich beim Ingo Appelt einsetzen. Ja, bin dann zum Ingo Appelt gekommen. Wir haben uns von Anfang an auch menschlich sehr, sehr gut verstanden. Hat sich dann im Laufe der Jahre wirklich auch eine sehr gute Freundschaft entwickelt, die bis zum heutigen Tage noch hält. Und auf das bin ich besonders stolz und auch mit meinen anderen zwei Teamkollegen, mit dem Thomas Scholl und mit dem Gerhard Heidacher, verbindet mich also heute auch noch eine gute Freundschaft. Wir treffen uns wirklich regelmäßig.
Du hast schon angesprochen, du bist über die Polizei, über den Polizeisport zum Bobsport gekommen. Wann bist du zur Polizei gekommen? In welchem Alter? Beziehungsweise damals war es ja noch die Gendarmerie. Was hat dich daran fasziniert, in den Exekutivdienst einzutreten?
Ja, die Geschichte war eigentlich folgende. Mein Großvater war Gendarmeriebeamter und war bis zu seiner Pensionierung Postenkommandant vom Gendarmerieposten Stadeck. Und da bin ich schon als kleines Kind immer wieder meinen Großvater am Gendarmerieposten besuchen gegangen. Das war für mich immer schon faszinierend, diese Kanzlei, die Schreibmaschine, die Uniform, das hat mich alles beeindruckt. Es war natürlich eine ganz andere Zeit wie heute. Damals hat der Gendarmerieposten Stadeck, glaube ich, drei Beamte gehabt. So etwas gibt es heute gar nicht mehr, so eine Polizeiinspektion mit drei Beamten, aber trotzdem. Der Großvater war doch immer eines meiner Vorbilder und habe ich dann mit so 18, 19 Jahren mit ihm dann einmal darüber gesprochen und habe gesagt, ich hätte eigentlich nach der Matura das Interesse, auch zur Gendarmerie zu gehen. Nachdem ich ja Grazer war, wäre ja eigentlich die Polizei damals fast das Naheliegendere gewesen, aber irgendwie war für mich die Sympathie zur Gendarmerie zu damaliger Zeit eben aufgrund meines Großvaters gegeben und habe mich dann bei der Gendarmerie beworben, habe die Aufnahmeprüfung gemacht und bin dann mit 1. Jänner 1983, also vor knapp 41 Jahren, meinen Dienst angetreten, habe die Grundausbildung absolviert und habe dann letztendlich 12 Jahre am Gendarmerieposten Gradkorn meinen Dienst als Gendarmeriebeamter versehen, habe dort Verkehrsdienst gemacht, ich habe Verwaltungsakte erledigt, ich habe auch den ein oder anderen Kriminalfall zu lösen gehabt, hat sich damals eben, es waren kleinere Einbruchsdiebstähle, Körperverletzungen und so weiter zum Erheben gehabt und habe damals schon irgendwo immer ein bisschen ein Auge auf die Kriminalabteilung geworfen, das hat mich immer schon fasziniert. Der Dienst der Kriminalbeamten, habe auch einige Leute dort schon gekannt. Und der damalige Chef der Kriminalabteilung, der Herr Oberst Klug, der leider schon verstorben ist, der hat damals zu mir, der sagte zu mir, Herr Winkler, wenn Sie zur Kriminalabteilung kommen wollen, das ist überhaupt kein Problem, aber da müssen Sie mit dem Leistungssport aufhören, weil das geht als Kriminalbeamter nicht mehr. Da können Sie nicht Freistellungen und so weiter in Anspruch nehmen, da müssen Sie voll für den Dienst da sein. Und das war dann auch letztendlich so, dass ich nach 12 Jahren Gendarmerieposten Gradkorn eben eine neue Herausforderung gesucht habe, habe mich dann bei der Kriminalabteilung beworben, habe 8 Jahre bei der Diebstahlsgruppe gearbeitet und bin seit 2005 bei der Gruppe Leibleben.
Jeder von uns, der nicht in diesem Genre tätig ist, kennt Mordermittlungen aus Derrick, aus der Chefin, aus, weiß ich nicht, Miami Vice, wie auch immer. Wie spielt sich das wirklich ab? Wie sehr ist der wirkliche Tagesablauf oder der wirkliche Job eines Mordermittlers mit dem deckungsgleich, was man im Fernsehen so im Unterhaltungs-TV präsentiert bekommt?
Es ist schon im Grunde genommen vom Ablauf her sehr, sehr ähnlich, aber der größte Unterschied ist eben der, dass wir sehr, sehr viele schriftliche Arbeiten zu erledigen haben, bis wir überhaupt zu Anordnungen von der Staatsanwaltschaft kommen. Zum Beispiel eine Telefonüberwachung, eine Kontenöffnung bei einer Bank, das geht nicht so schnell, wie es im Fernsehen immer gezeigt wird, dass die Sekretärin auf der Dienststelle angerufen wird, dass wir noch am Tatort draußen sind und wenn wir dann reinkommen, dass schon die Telefonliste am Tisch liegt und vielleicht das Bankkonto schon geöffnet wurde. Also das ist, im Fernsehen muss man das natürlich alles ein bisschen komprimieren. Die Krimis dauern so zwischen 50 Minuten, eineinhalb Stunden, knapp zwei Stunden. Da muss man alles unterbringen und da kann man natürlich nicht zu viel zeigen von Schreibarbeiten, weil das ja natürlich im Fernsehen nicht so attraktiv rüberkommen würde. Wir beginnen einmal unsere Arbeit am Tatort. Meistens beginnt einmal die Spurensicherung, also die Tatortgruppe mit der Spurensicherung. Dann, wenn die Tatortgruppe den Tatort freigibt, dann gibt es die Möglichkeit, also, dass wir den Tatort einmal unter Augenschein nehmen. Dann könnte es sein, wenn es jetzt zum Beispiel ein Mord ist oder ein Mord, mutmaßlicher Mord ist, dass möglicherweise auch der Staatsanwalt direkt vor Ort kommt und sich den Tatort anschauen möchte. Dann werden Sachverständige bestellt, dass mal mit Sicherheit immer ein Sachverständiger aus dem Fach der Gerichtsmedizin. Wenn es ein Schusswaffendelikt ist, dann kommt ein Sachverständiger aus dem Schießwesen. Dann beginnen wir eben mit unseren Ermittlungen, mit Zeugeneinvernahmen, mit Häuserbefragungen und so weiter. Hängt natürlich immer vom Delikt ab. Und wenn es schon einen Verdächtigen gibt oder einen Täter gibt, dann wird dieser Täter ja von den örtlich einschreitenden Polizeibeamten festgenommen. Und dann haben wir laut Strafprozessordnung 48 Stunden Zeit, bis wir ein, sage ich mal, erstes annehmbares Ergebnis zusammenbringen müssen und wird dann, wenn der Staatsanwalt diese Anordnung trifft, in die jeweilige Justizanstalt eingeliefert, wo dann eben in weiterer Folge das Pflichtverhör durch den Haft- und Rechtsschutzrichter passiert.
Wie sehr belastet einen das, oder nicht einen, sondern dich das? Oder hat es dich belastet? Gibt es Taten, die dir näher gehen als andere? Und wie wirst du damit fertig? Nimmst du die mit heim? Kannst du abschalten oder ist es erst abgeschaltet, wenn der Täter gefunden ist? Wie gehst du denn damit um?
Ja, grundsätzlich mit den Daten selber, also mit den Bildern des Tatortes, kann ich sehr gut umgehen. Die sind dann eigentlich gleich wieder ausgeblendet, mehr oder weniger. Also den nehme ich nicht mit nach Hause, weil da steht einfach für mich im Vorrang und es ist einfach das Wichtigste für mich, die Tat aufzuklären und schauen, dass man den Täter einer gerechten Strafe zuführen kann. Das ist eigentlich unsere Aufgabe und das ist dann letztendlich auch die Motivation für eine gute Arbeit. Wenn eine Tat nicht sofort von vornherein schon geklärt ist, sondern der Täter ist flüchtig, man weiß noch nicht, wer der Täter ist und so weiter, da sind wir schon da auch mit unseren Überlegungen. Also das ist dann schon so, dass ich dann nicht, wenn ich noch rausgehe, dann abschalte. Also da kann schon sein, dass ich mal in der Nacht aufwache. Auf einmal kommt mir eine Idee, was wir noch machen könnten. Wir haben ja Gott sei Dank in der Steiermark eine sehr hohe Aufklärungsrate von knapp 100%, also nicht ganz, aber wir sind da im hohen 90%igen, also ich glaube 98% oder so.
Jetzt müssen wir natürlich auch noch auf das Thema zu sprechen kommen, das ja leider in sehr regelmäßigen Abständen in den Medien auftaucht. Die Zahl der Femizide steigt. Es gibt immer mehr Frauen, die gewaltsam ums Leben kommen. Status quo Anfang Dezember jetzt sind es, glaube ich, 28 in Österreich. Hast du eine Erklärung dafür, warum diese Zahl stetig nach oben geht?
Also ich glaube, dass das heurige Jahr mal gerade in der Steiermark sicher ein absoluter Ausreißer ist. Wir haben im heurigen Jahr, also Stand heute, 16 Morde und 25 Mordversuche zu beklagen. Und davon sind leider 11 getötete Frauen. Aber wir haben schon, wenn ich zurückdenke, so um 2012 herum, da haben wir einmal keinen Mord gehabt im ganzen Jahr. Und in den Jahren, also ein, zwei Jahre davor, danach, da waren es vielleicht 2, 3 Morde im Jahr in der Steiermark. Warum das heuer so in die Höhe geschnellt ist, das ist für uns wirklich unerklärlich. Wir haben da schon über verschiedenste Dinge nachgedacht, aber sind letztendlich zu keinem Ergebnis gekommen, weil man ja in keinen Menschen hineinschauen kann, in keine Familie hineinschauen kann. Und ich hoffe nicht, dass es zu viele Nachahmungstäter sind, weil ja die Medien doch sehr ausführlich über diese Taten berichten. gerade was jetzt die Suizide nach der Tat betrifft, hat es ja doch einige heuer nicht nur in der Steiermark, sondern auch österreichweit gegeben. Und plötzlich hat es eben 2, 3, 4 Taten hintereinander gegeben, wo sich der Täter zum Beispiel mit dem Auto suizidieren wollte. Ne?
Du bist verheiratet, du hast 2 Kinder, einen Sohn, der ist jetzt glaube ich 28 und eine Tochter, die ist 26. Gibt es da eigentlich so Gedanken, wenn du an einem Tatort bist oder von einem Tatort wegfährst, wo eine Frau getötet wurde, Motiv noch nicht klar, vielleicht Eifersucht, vielleicht irgendwas anderes, geht es da irgendwo im Kopf um, was ist, wenn das meiner Tochter passiert? Hast du da Bilder vor deinen Augen?
Natürlich, es ist ganz klar, dass man immer die schützende Hand über seine Familie hält und nachdem ich ganz nah am Geschehen bin und weiß, was alles passieren kann, macht man sich natürlich Gedanken und hofft, dass einem so ein Schicksal selbst nicht widerfährt. Bis vor ein paar Jahren haben wir ja noch auch die Suchtgiftleichen bearbeitet hier im Landeskriminalamt. Wenn da junge Personen gestorben sind anhand von Suchtmittelmissbrauch, die dann so im Alter meiner Kinder waren, das hat mir dann schon immer wieder zu denken gegeben und eigentlich für mich immer noch wichtiger gewesen, also wirklich guten Zugang zu den Kindern zu haben, ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen, um immer zu wissen, in welchen Kreisen sich die Kinder bewegen, welche Personen ihnen außer jetzt die Familie noch nahe stehen und immer wieder eben Aufklärungsarbeit leisten. Ne?
Jetzt wäre es ja eigentlich die beste Situation, wenn dein Job überflüssig würde, oder? Wenn man keine Morde mehr aufzuklären hätte, wenn es keine Gewalt mehr gäbe, wir beide wissen, dass das eine völlige Illusion ist. Kannst du in deiner Position, beziehungsweise kann die Exekutive deiner Meinung nach irgendwas dazu tun, dass dieser Ausreißer, den es heuer, wie du gesagt hast, in der Steiermark gibt, wirklich ein Ausreißer bleibt?
Die Exekutive leistet da sehr, sehr viel Präventionsarbeit. Wir haben da auch Spezialisten bei uns im Landeskriminalamt, die für die Prävention zuständig sind. Es gibt dann noch eben diese Institution Gemeinsam sicher. Es ist ein reger Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit den Gewaltschutzzentren. Und es wird da von der Exekutive, glaube ich, schon sehr viel gemacht und ich würde sagen, sicher nicht zu wenig, weil wir haben im heurigen Jahr in der Steiermark bereits an die 1400 Wegweisungen und Betretungsverbote hat die Polizei ausgesprochen im Bundesland Steiermark. Also das ist doch eine sehr hohe und beträchtliche Anzahl.
Ist es jetzt erfreulich, dass es so viele gibt?
Weil es ist insofern erfreulich für uns als Mordgruppe, weil aus keiner einzigen dieser Wegweisung und dieses Betretungsverbotes sich in weiterer Folge eine Gewalttat ereignet hat. Das ist wirklich der große Vorteil. Man kann es aber nicht sagen, dass es 1400 Morde in der Steiermark gegeben hätte, hätten wir dieses Mittel der Wegweisung nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass es von der Prävention her sehr bedeutend ist und ganz wichtig ist und gerade Personen, die eben im Privaten, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, dass es da ein Mittel gibt, auch dass die Polizei tätig werden kann und einfach den Aggressor aus dem Haushalt weisen kann. Aber wie gesagt, diese Morde, die wir gehabt haben, auf irgendeine Art und Weise zu verhindern, da glaube ich, dass es nicht möglich sein wird. Das hat es früher immer gegeben. Und das gibt es jetzt leider und es wird es auch in Zukunft wieder geben. Genauso wie die Illusion, mir wäre es am liebsten, wenn auf der ganzen Welt Friede wäre, wenn es keinen Krieg geben würde. Das wäre das Schönste. Aber es zeigt leider die Gegenwart, dass wir sehr, sehr weit weg davon sind.
Ist die Abteilung Leib und Leben eigentlich nur für Mord zuständig oder auch für andere Delikte, die halt leider täglich auftreten?
Vielleicht kann ich da ergänzend noch dazu bemerken, dass wir ja jetzt im Grunde genommen schon Mordversuche bearbeiten, aber wir sind auch zuständig für Entführung und für Erpressung. Wir sind zuständig für Pflegevernachlässigungen. Das heißt, wenn jetzt in Pflegeheimen, sage ich mal, größere Missstände vorhanden sind, werden die Anzeigen von der Behörde an die Staatsanwaltschaft erstattet, von der Bezirksverwaltungsbehörde. Die Staatsanwaltschaft beauftragt das Landeskriminalamt, diese Sachen zu erheben und zu mitteln. Wir haben bis dato Zugunglücke, Flugzeugabstürze zu bearbeiten gehabt. Wir haben zum Beispiel auch in Krankenhäusern ärztliche Kunstfehler werden von uns bearbeitet. Morde, Mordversuche, einmal momentan das Hauptaugenmerk oder die Hauptbeschäftigung. Aber wie gesagt, es gibt eben, wie der Name Leib, Leben, alles, was die körperliche Integrität beeinträchtigt.
Logischerweise wirst du nicht untätig werden. Traurig, aber wahr, es ist so, das wissen wir beide. Herr Winkler, ich danke dir sehr herzlich für die Einblicke, die du uns einerseits in deine sportliche Karriere und andererseits auch in deine sehr spannende Tätigkeit gegeben hast. Du bist erst seit kurzer Zeit, seit 1. Dezember, in dieser für dich neuen Funktion. Alles Gute dafür im Sinne von uns allen, weil wenn ihr gute Arbeit macht, wird das Land doch ein bisschen sicherer. Dafür danke ich dir im Namen aller, die davon profitieren, sehr herzlich. Danke, Harry.
Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen wieder für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie das Stimmrecht mögen, dann liken Sie es oder abonnieren Sie es. Vor allem aber bleiben Sie uns gewogen und seien Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei.